Bücher der Kindheit, neu gelesen, Teil 2. Ursula Winnington, ein Leib- und Magenbuch, kulinarische Notizen.
Ballade über die Frage, wovon lebt der Mensch? Ihr Herren, die ihr uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die ihr euren Wanz und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie ihr's immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotlein sich ihr Teil zu schneiden.
Im Rahmen des Projektes Bücher der Kindheit, neu gelesen, fand ich im Antiquariat ein Exemplar der vierten Auflage von 1987, erstmals im Verlag der Frau, Leipzig, 1981 erschienen. Der Untertitel Notizen ist sorgfältig gewählt, wenn man nach den ersten 20 Seiten, ob dieses Sammelsuriums, um das Wort durcheinander zu vermeiden, verwirrt die Augen schließt. Ursula Winnington unternimmt in ihrem Leib- und Magenbuch den nicht zu unterschätzenden Versuch, der ostdeutschen Bevölkerung Gaumen- und Leibesfreuden näher zu bringen und sieht sich dabei mit dem Umstand konfrontiert, dass zum einen die gesellschaftliche Haltung gegenüber Gourmets eine abschätzige ist und also der Versuch unternommen werden muss, mit Hilfe von Engels, Marx und anderen über jeden Verdacht der Unterdrückung der arbeitenden Klasse erhabenen Vorurteile gegenüber allem, was in Standardkaufhallen einerlei Schulspeisungsfraß ist, abzubauen und eine andere Kultur zu entwickeln. Zum anderen war die Autorin mit dem Umstand konfrontiert, durch ein nicht allzu sehr von großer Auswahl geprägtes Angebot an möglichen Zutaten eine Auswahl an 50 internationalen Gerichten treffen zu können, die ebenfalls dem Buch beigefügt sind. Heute wäre dies einfacher. Durch ein erhöhtes Bewusstsein für die umweltschädlichen Folgen des Konsums, ohne Rücksicht auf Herkunft und jahreszeitlichen Genuss der Nahrungsmittel, hätte die Autorin ein Werk für die Bewegung Think Global, Eat Local schreiben können. Aber dies wäre für eine Bevölkerung, die nach Bananen lechzte und 1989 staunend im Supermarkt bis dato nie gesehene Früchte anstarrte, reine Parteipropaganda gewesen. So aber muss Ursula Winnington den Kampf ums Brot beschreiben. Und natürlich hat sie recht, wenn sie formuliert: Die Satten verstehen die Hungrigen nicht. Und trotzdem. Viele große Geistesschaffende und Künstler, besonders Schriftsteller, haben in ihren Werken gutes Essen als wichtigen Bestandteil des menschlichen Lebens gebracht, haben in der Futterung nach guter, reichlicher Nahrung zugleich den Anspruch aller auf ein glückliches Dasein formuliert. Nicht unerwähnt bleibt, dass das Wort Feinschmecker zu dieser Zeit mehr Argwohn als Anerkennung hervorruft. Dem wird geschickt widersprochen, wenn Thomas Mann als Suppenfan geoutet wird und Friedrich Engels, nicht ohne vorher auf seine einfache Lebensart in der Woche hinzuweisen, als Genießer des Wochenendes gepriesen wird, der seinen Gästen am liebsten eine Frühlingsbowle kredenzte. Zwischen vielen Spruchweisheiten finden wir Kapitel mit großem Erziehungsanspruch. Ein guter Koch ist ein guter Arzt, heißt es da. Und auch um die noch nicht in die Küche vorgedrungene Emanzipation kümmert sich die Autorin. Die Schuld, dass Männer nicht oft genug in der Küche stehen, gibt sie allerdings den Frauen, die ihnen zugeschriebene Domäne nicht verlassen wollten und mit Lob sparen würden. Als lobenswerte Ausnahme wird die damalige Potsdamer Oberbürgermeisterin Brunhilde Handke genannt, die gern für ihren Mann das Feld der Küche räumt. Ein weiterer Baustein der Erziehung zum gesunden Menschen wird geleistet, wenn über die Gefahren von Salz aufgeklärt wird und Gewürze als Paradieskörner gepriesen werden, Anweisungen für eigene Currymischungen, aber auch für Schmelisoneli, eine grusinische Gewürzmischung aus Pfefferminz, Lorbeer und Koriander sind aufgeführt. Äußerst unterhaltsam sind die Ausführungen Ursula Winningtons zur Aphrodisiaka und die beigefügten Liebestrankrezepte. Im Übrigen hatte sich die Autorin auf diesem Gebiet spezialisiert. So finden sich im Buchhandel weitere Werke aus ihrer Feder mit solch verheißungsvollen Namen wie Liebe, Fantasie und Kochkunst, Liebe, Lust und Leckereien sowie Aphrodites Gaben von natürlichen und zauberischen Mitteln, die Liebe entfachen und zum Beischlaf beflügeln, deren Veröffentlichungsdatum weit nach der Wende suggeriert, dass diese ohne die anstrengenden Weisführungen gegen die als lust- und genussfeindlich empfundene DDR-Gesellschaft auskommen. Ursula Winnington, 1928 geboren, schrieb nicht nur Kolumnen für die in der DDR beliebten Zeitschriften Sibylle, Guter Rat und Magazin, sondern trat auch als Fernsehköchin auf. Die Zusammenstellung und die Hülle der Zitate sowie der erzieherische Duktus sind anstrengend, der Unterhaltungswert jedoch nicht unbeträchtlich. Wie sagte noch einmal Friedrich Engels? Heute Abend habe ich mir ein Spezialvergnügen vorbehalten. Ich gehe nämlich trotz allem Regen in die Wiener Bierhalle am Strand, da kann man sich doch einmal satt trinken.
Denn wovon lebt der Mensch? Vergessen kann, dass ein Mensch doch ist. Ihr Herr bildet euch nur gar nicht ein. Der Mensch lebt nur von gewissen Art allein.
Fremde Tischsitten versetzen uns oft in Erstaunen. Und manchmal bringen sie uns sogar in Verlegenheit, wenn zum Beispiel bei einem kasachischen Gastmahl der Gastgeber plötzlich aufsteht und dem Ehrengast das Auge eines gegrillten Schafes auf den Teller legt. Oder wenn ein koreanischer Gastgeber den Kopf eines gekochten Huhnes oder eines Fisches abbricht und dem Freund als Zeichen der Hochachtung überreicht. Da hilft nur eins, Augen zu und essen. Macht einer in Usbekistan mehrere Gastbesuche an einem Tag, muss er je Besuch eine Schale Plov einkalkulieren. Aber da jede Portion eine Mahlzeit für sich ist, ist das leichter gesagt als gegessen. Sind wir in fremden Ländern oder in ungewohnter Gesellschaft zu Gast, ist es ratsam, die dort üblichen Bräuche sorgsam zu studieren und sich ihnen, so gut es geht, anzupassen. Ohnehin bleibt ein Fremder meistens hinter den Einheimischen zurück, was das Sattwerden betrifft. Ein Neuling im alten Griechenland muss diese Schwierigkeit mit einkalkuliert haben. Bekanntlich bestanden die Griechen darauf, ihre Speisen sehr heiß und mit den Fingern zu essen und obendrein noch im Liegen. Es sind uns Berichte von gierigen Leuten überliefert, die, um unbedingt das beste Stück beim Mahl zu erwischen, ihre Finger vorher im heißen Wasser trainieren, damit sie später bei Tisch den heißen Leckerbissen mühelos standhielten. Der bekannte französische Dichter Montagnier beklagte sich in einem Essay über die rauen Sitten bei Tisch. Oft habe er so hastig gegessen, dass er sich manchmal aus lauter Eile in die Finger gebissen habe. Es muss auch amüsant gewesen sein, den ob seiner Prunksucht bekannten Louis XIV. Nach Caesars Vorbild mit den Fingern im Ragout zu beobachten. Auch Maria Stuart und ihre große Gegenspielerin Elisabeth fuhrwerkten mit den Fingern im Plum-Pudding. Mit Fingern zu essen, selbst wenn das Essen nicht super heiß ist, fällt Leuten, die an Messer, Gabel und Löffel gewohnt sind, schwerer als man denkt. Wer einige Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben, ausprobieren möchte, sollte die tibetische Art, Tsamba, geröstetes Gerstenmehl zu essen, einmal versuchen. Wir füllen dazu eine kleine Schüssel zur Hälfte mit Tee oder Wasser und streuen eine Handvoll Haferflocken auf die Flüssigkeit. Dann fangen wir mit den Fingern an zu rühren, das sichere Zeichen eines Fachmannes, und produzieren langsam eine Mundvoll Haferflockenbrei nach dem anderen. Später darf man auch noch weitere Finger zu Hilfe nehmen. Jeder Nicht-Tibeter, der das zustande bringt, ohne den ganzen Teig über seine Hände zu verschmieren, hat eine Medaille verdient. In Ländern, wo mit Stäbchen gegessen wird, kann es einem passieren, dass man die Tafel nach 24 Gängen hungrig verlässt, wenn man den Bogen noch nicht raus hat. Vorher ein wenig zu üben ist ratsam, um nicht inmitten von duftenden Überfluss schmachten zu müssen. Es kann daher nicht schaden, das Essen mit den Stäbchen zu erlernen und sei es nur für den eigenen Hausgebrauch. Man hält die Stäbchen in der rechten Hand, näher zu dem dicken Ende. Eins liegt zwischen Daumen und Zeigefinger und ruht auf dem ersten Gelenk des leicht gekrümmten Mittelfingers. Das Stäbchen bleibt in dieser Stellung durch den Druck, den der Daumen ausübt, und wird kaum bewegt, außer mit der ganzen Hand. Das andere Stäbchen liegt leicht angelehnt hinter dem dritten Gelenk des Zeigefingers und zwischen der Fingerkuppe des Fingers und des Mittelfingers, die beide zusammengehalten werden. Es wird durch den leichten Druck von der Fingerkuppe des Daumens nach unten gehalten. Das ist die ganze Weisheit. Man sollte es probieren, denn immerhin ist etwa ein Drittel der Menschheit mit Stäbchen, mit Messer und Gabel und Löffel ein weiteres Drittel. Und der Rest? Weit mehr als 1 Milliarde nehmen ihre Mahlzeit mit den Fingern zu sich.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.